Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir treffen heute einen Forscher, der weltweit Jagd auf Klänge macht, weil er sich der akustischen Anthropologie verschrieben hat. Außerdem sprechen wir über neue Analysen zur Erdbebengefahr im Großraum Istanbul und machen in einer neuen Folge von Tolle Idee, was wurde draus, einen Selbstversuch. Unsere Autorin Anneke Meyer hat nämlich eine Hose mit eingebauten Muskeln getestet, deren Entwickler versichern, sie könnte gebrechlichen Menschen beim Gehen helfen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Vergangene Woche war an der Uni Köln ein US-Forscher zu Gast, der seit 4 Jahrzehnten rund um den Globus reist, um Geräusche aller Art aufzunehmen. Steven Feld heißt der Mann und gilt wegen seines interdisziplinären Zugangs schon lange als Grenzgänger zwischen Anthropologie, Musikwissenschaften und Völkerkunde. Mein Kollege Lennart Pyritz hat die Gelegenheit genutzt, mit dem emeritierten Professor über seine akustische Vermessung der Welt zu sprechen und ihn zunächst gefragt, wann seine Leidenschaft für Klänge entstanden ist.
I have a family with professional musicians and we had a sound record cutting machine.
In meiner Familie gibt es professionelle Musiker. Und wir hatten zu Hause eine Schallplattenschneidemaschine. Und so habe ich ab dem Alter von 2 Jahren Aufnahmen von mir selbst gemacht.
Seit seiner Kindheit in den 1950er Jahren faszinieren Steven Feld Musik und Geräusch. Inzwischen hat er ein ganzes Forscherleben der Frage gewidmet, was Klang über unsere Welt verrät. Oder anders ausgedrückt, wie sich der Mensch und natürliche sowie technische Laute seiner Lebenswelt gegenseitig beeinflussen. Dabei hat sich der emeritierte Anthropologieprofessor der Universität von New Mexico und Seniorwissenschaftler an der School for Advanced Research in Santa Fe nicht an Grenzen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen gehalten.
Ich bin ausgebildet in Anthropologie, Linguistik und Musik. Und ich versuche, diese Felder in der sogenannten Akustemologie zusammenzubringen. Ein Begriff, der sich aus Akustik und Epistemologie zusammensetzt und die technische Klangwissenschaft mit Erkenntnistheorie verbindet. Ich versuche, Klang als eine Art des Wissens zu begreifen.
Mit einem Universitätsabschluss in Anthropologie in der Tasche besucht Steven Feld 1976 erstmals die Kaluli, ein traditionell lebendes Naturvolk in der Region Bosawi im südlichen Hochland von Papua-Neuguinea. Der Beginn von 25 Jahren Feldforschung zu den Kaluli. Er hört den Menschen zu und erkennt, dass sie die Geräusche des Regenwaldes nutzen, um sich in Zeit und Raum zu orientieren. So komponieren die Kaluli Lieder, indem sie bei und mit Wasserläufen singen. Das Plätschern gibt den Rhythmus und die musikalischen Intervalle vor. Die Texte der Lieder wiederum beschreiben Orte entlang der Bäche und Waldpfade. Wassermusik als Landkarte. Auch die Gesänge der Urwaldvögel dienen der räumlichen Orientierung und fungieren als ökologische Uhr.
Particularly work activities are very much coordinated around the sounds of birds.
Die Geräusche von Vögeln geben bei vielen saisonalen und alltäglichen Aktivitäten den Takt vor. In der Morgendämmerung zum Beispiel, wenn die ersten Vogelstimmen ertönen, reagieren die Menschen auf den dröhnenden Ruf des Mohrenkuckucks aus den Tiefen des Waldes, so gegen 5 Uhr morgens.
Vogelgesänge geben sogar spirituelle Orientierung. Denn für die Kaluli repräsentieren sie die Stimmen von Geistern und werden bei rituellen Anlässen von den Menschen imitiert. Die Klanglandschaft eines Ortes kann aber auch als Indikator für Umbrüche und Störungen dienen. Zwar hört man in dem von Steven Feld untersuchten Waldgebiet in Papua-Neuguinea noch nicht das Kreischen von Motorsägen oder Schüsse aus Jagdwaffen, aber der Klimawandel verändert die tierische Geräuschkulisse. Und das spiegelt sich unmittelbar in den Liedern der Kaluli wider.
In den 1970er
Jahren habe ich Lieder aufgenommen, die die Kaluli für, mit und über Zikaden singen. Damals dachte ich, das sei einfach ein wenig exotisch. So wie die Art und Weise, wie sie mit Wasser oder den Vögeln singen. Aber jetzt, wo sich das Klima wandelt, sind die Zikaden viel präsenter. Jetzt kann ich sehen, dass sich der Blick der Menschen auf die Zikaden und deren Beziehung zu steigenden Temperaturen im Lauf der Zeit deutlich ändert. Denn die Zikaden sind jetzt näher an den menschlichen Behausungen. Früher habe ich die Zikaden tiefer im Wald und die Vögel näher am Dorf gehört. Jetzt ist es eher umgekehrt.
Nach der Jahrtausendwende widmet sich Steven Feld einem neuen großen Forschungsthema. Er beginnt, die akustische Funktion von Glocken in zahlreichen europäischen Ländern zu untersuchen. Darunter Kirchturmglocken, aber auch Tierglocken, die am Hals von Kühen oder Ziegen bimmeln und den Herden so eine klangliche Signatur verleihen. Dabei entdeckt er erstaunliche Parallelen zu den Urwaldvögeln in Papua-Neuguinea.
Ich habe festgestellt, dass Glocken in Europa eine 1000 Jahre alte Tradition sind, um Informationen über Zeit und Raum zu geben, um kalendarische Rituale zu markieren, zum Beispiel Geburten, Todesfälle oder Hochzeiten. Auf diese Weise haben Glocken das Leben der Menschen koordiniert, auch wann und wie sie arbeiteten. Dabei haben Glocken natürlich eine sehr starke religiöse Geschichte.
Wie der Vogelgesang im Wald verbinden Glockenklänge also das Irdische mit dem Spirituellen. Sie strukturieren den Alltag bis zum Stundenschlag und geben selbst Nutztieren einen individuellen Klang, der das Hüten erleichtert. Mitunter wird diese Ordnungsfunktion aber auch gezielt gebrochen, wie Stephen Feld erkennt. Zum Beispiel an Karneval auf der griechischen Insel Skyros. Dann tanzen hunderte in Ziegenfelle gehüllte Männer mit Masken durch die Straßen. Jeder an der Taille behängt mit dutzenden schweren Ziegenglocken. Durch das Tanzen entsteht ein ohrenbetäubendes Scheppern. Der Glockenklang wird vom Strukturelement zum Chaos.
Karneval ist eine verkehrte Welt. Er stellt alles auf den Kopf. Das gilt auch für die Beziehung zwischen der Lautstärke deiner Stimme und der einer Tierglocke. Plötzlich machen es dir Tierglocken unmöglich, eine Person zu hören, die weniger als einen Meter entfernt neben dir steht.
Der Anthropologe Stephen Feld macht seit über 40 Jahren akustische Feldforschung. Und Lennart Pyritz hat ihn kürzlich nach einem Vortrag am Institut für Musikethnologie der Uni Köln getroffen. Der Großraum Istanbul ist eine der Metropolregionen dieser Welt, die Erdbebenforschern schlaflose Nächte bereitet. Weil dort im Untergrund zwei Kontinentalplatten zusammenstoßen, kommt es in der Gegend immer wieder zu heftigen Erdbeben. Forscher des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel schreiben heute im Fachmagazin Nature Communications, das nächste große Beben dort könnte die Stärke 7 überschreiten. Ich habe Projektleiterin Professor Heidrun Kopp vorhin gefragt, anhand welcher Daten Sie und Ihre Kollegen zu diesem Schluss gekommen sind.
Wir konnten erstmalig Daten direkt vom Meeresboden nutzen. Der Großraum Istanbul und auch die Türkei insgesamt ist ja ein Hotspot für Seismologen, weil es immer wieder zu starken Erdbeben dort kommt. Bisher war man aber angewiesen rein auf Daten, die man an Land generiert hat oder auf Satellitendaten. Beides funktioniert natürlich unter Wasser nicht. Satellitendaten nicht, weil die elektromagnetischen Wellen, die dort genutzt werden, keine besonders große Eindringtiefe in der Wassersäule haben. Das heißt, wir mussten einen ganz neuen Ansatz hier entwickeln und haben akustische Wellen genutzt, also Schallwellen, die sich hervorragend unter Wasser auch ausbreiten können. Und haben ein neues Messnetzwerk entwickelt, das wir in der Marmara See installiert haben, über die Plattengrenze hinweg zwischen Eurasien und Anatolien. Und konnten dort also erstmalig in situ, richtig vor Ort am Meeresboden, die Deformation des Meeresbodens und die Bewegungen der Platten messen.
Wie genau lässt sich mit dem Verfahren, das Sie da jetzt benutzt haben, also mit diesen autonomen Sonden direkt am Meeresgrund, denn erfassen, wie sich der Boden da bewegt?
Wir haben eine Auflösung im Subzentimeterbereich. Das heißt, sobald sich die Platten um einige Millimeter aneinander längs schieben, können wir das messen und sehen. Das passiert natürlich über sehr lange Zeiträume, auch sehr langsam. Wir sprechen ja über Plattentektonik, also über grundlegende geologisch-tektonische Abläufe, die eben sehr langsam vonstatten gehen. Abgesehen davon, wenn es zu einem Erdbeben kommt, dann passieren diese Bewegungen sehr schnell, weil sich die aufgestaute tektonische Spannung dann eben innerhalb von Sekunden oder Minuten freisetzt und es dort dann zu einem Sprung in dieser Plattenbewegung käme.
Jetzt habe ich gelesen, dass im westlichen Teil des Marmara-Meeres die eurasische und die anatolische Erdplatte, um die es ja geht, mit einer Geschwindigkeit von so etwa einem Zentimeter pro Jahr aneinander vorbeischrammen. Wie viel von dieser gegenseitigen Bewegung haben Sie dort gemessen, wo Sie nachgeschaut haben?
Das ist genau der spannende Punkt. An unserer Stelle konnten wir nachweisen, dass sich die Platten überhaupt nicht bewegen. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Muster an Plattenbewegungen in der Marmarasee. Das setzt sich auch an Land fort, denn diese Plattengrenze verläuft ja zum größten Teil an Land im Norden der türkischen Republik. Und wir sehen, dass es immer wieder zu einem Wechsel kommt von einem stetigen Gleiten, wie das in der westlichen Marmarasee in der Nähe der Dardanellen beobachtet wurde, bis hin zu einem kompletten Verhaken der Platten. Und das ist genau das, was wir an unserer Lokation südlich von Istanbul nun zeigen konnten, dass sich die Platten dort eben überhaupt nicht mehr gegeneinander bewegen. Wenn ich sage überhaupt nicht mehr, dann bezieht sich das natürlich auf die Auflösung, auf die Messgenauigkeit der Instrumente. Und die liegt bei etwa 2 Millimeter pro Jahr.
Aber das heißt, dort baut sich enorme Spannung auf?
Dort baut sich enorme Spannung auf und wir können jetzt durch diese direkten Messungen eben sagen, dass sich die Platten mindestens bis in eine Tiefe von 3 Kilometern, wahrscheinlicher ist eine Tiefe von über 5 Kilometern, komplett ineinander verhakt haben. Das heißt, die Plattenbewegung an der Stelle ist dort nicht mehr möglich. Die tektonische Spannung baut sich dort auf und wird sich langfristig in einem Erdbeben dann auch lösen.
Kann man denn auf Basis Ihrer Messungen Prognosen wagen, wie stark oder heftig so ein Erdbeben dann ausfallen würde?
Ja, wir haben das modelliert und man kann zurückgehen und sich angucken, wann das letzte starke Erdbeben dort stattgefunden hat. Und davon ausgehend können wir ganz klar sagen, dass wenn sich die komplette aufgestaute Spannung lösen würde in einem Erdbeben, dann hätte man einen Versatz der beiden Platten um etwa 4 Meter. Und das entspricht einem Erdbeben mit einer Magnitude von etwa 7,1 bis 7,4 auf der Richterskala.
Das sind allerdings so Zahlenwerte, die durchaus ja vorher auch schon im Raum standen, bevor also Ihre Unterwassermessung sozusagen auf den Tisch kam. Worin besteht jetzt der Mehrwert Ihrer Studie? Kann man jetzt das Risiko dann doch besser einschätzen, was da drohen könnte?
Bisher war es so, dass man eben auf Landdaten oder auf Satellitendaten zurückgreifen musste. Die sind naturgemäß sehr weit weg von der Lokation der eigentlichen Plattengrenze unter Wasser. Das heißt, man musste diese Daten extrapolieren und man hat dort immer angenommen, dass die beiden Platten sich mit einer Rate zwischen 1,5 und 2,5 Zentimeter pro Jahr bewegen. Wir konnten jetzt zeigen, dass das eben in diesem Bereich nicht der Fall ist, dass die Platten sich komplett verhakt haben. Und diese neuen Erkenntnisse müssen jetzt mit einfließen in eine Gefährdungsbewertung für Istanbul und für die Region vor Ort.
Sagt Heidrun Kopp, die am Forschungszentrum Geomar in Kiel den Fachbereich Dynamik des Ozeanbodens leitet.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Weil ältere Menschen, die nicht mehr ganz sicher auf den Beinen sind, sich oft scheuen, einen Rollator zu benutzen, kam ein Forscherteam 2016 auf die geniale Idee, eine unauffälligere Gehhilfe zu entwickeln. Und zwar in Form einer Hose mit eingebauten Muskeln, die stützend wirken. 3 Jahre später gibt's immerhin einen Prototypen. Annike Meyer hat ihn für uns getestet.
Die Sommersonne wirft Streifen auf den Fußboden des Labors für Bewegungsanalyse der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Konrad Stadler und Eveline Graf beugen sich über eine schwarze Hose aus weichem, dehnbaren Stoff, die auf einem Tisch vor ihnen ausgebreitet liegt.
Wir sehen das Herzstück, das sind die Leggings.
Auf den Knien sitzen dicke Plastikkappen, zahlreiche Klettverschlüsse und Schnallen sind auf den Beinen verteilt. Nicht besonders modisch, das muss sie aber auch nicht sein.
Das ist eine Leggings, die Personen beim Gehen unterstützen soll.
Verletzung, inkomplette Querschnittlähmung, Schlaganfall oder einfach nur das Alter. Es gibt viele Gründe, warum Menschen unsicher auf den Beinen werden. Eine Gehhilfe zu benutzen, etwa einen Stock oder Rollator, kostet die meisten aber einiges an Überwindung. Mit SoSoft, so der Name der Hose, vor der die Wissenschaftler stehen, soll das anders sein.
Ein Rollator zu benutzen, da ist man stigmatisiert, das sieht man von außen. Da hat man die Hände nicht frei, es ist unpraktisch, es ist sperrig. Und mit SoSoft ist das Ziel, dass man ihnen ein Produkt geben kann, das man nicht sieht, das sie unter der eigenen Kleidung tragen können, idealerweise. Und dass sie unterstützt und sie sich bewegen können wie jemand, der gesund ist oder der eine normale Gehfähigkeit hat.
Insgesamt 8 Forschergruppen aus unterschiedlichen europäischen Ländern arbeiten seit 2016 gemeinsam an der Hightech-Hose.
So, genau, vorne ist da, wo die Knieschützer sind.
Inzwischen haben sie es von der Idee zu einem tragbaren Prototypen gebracht.
Rechtes Bein, Fuß mit dem Steigbügelbecken und linkes Bein.
Bis zum marktreifen Medizinprodukt ist es aber noch ein weiter Weg.
Super. Sehr bequeme Jogginghose.
Die Hose, der ist jetzt im Moment noch nicht sehr eng geschnitten.
Der Prototyp muss erstmal jedem Figurtyp passen. Hauteng anliegen soll die Hose erst später, wenn die Maßanfertigung für einzelne Patienten ansteht. An manchen Stellen muss die Hose aber jetzt schon eng sitzen, damit sie ihre Stützfunktion erfüllen kann. Eveline Graf beginnt, die Klettverschlüsse an Hüften, Knien und Knöcheln zu schließen. Dabei befestigt sie gleichzeitig die Bauteile, die dem Kleidungsstück letztlich seine Funktionalität verleihen.
Hier sehen Sie ja zum Beispiel eines dieser Gummibänder, das dann für diese Unterstützung zuständig ist.
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Physiotherapie zeigt auf ein ziemlich dickes Gummiband, von dem Konrad Stadler einen ganzen Haufen auf dem Tisch verteilt hat. An dem Gummiband befestigt sind zwei geriffelte Plastikbänder, die durch eine Gummihülle zusammengehalten werden.
Was dazu kommt, neben dem Gummiband, ja eigentlich eine Kupplung ist es. Und die wird in Serie mit dem Gummiband eigentlich befestigt.
Der Professor für Mechatronik verschiebt die beiden geriffelten Plastikbänder gegeneinander und verändert damit die Länge der Kupplung. Er legt ein Vakuum an die Gummihülle an, die Bänder werden aneinander gepresst, ihre Riffel verhaken sich, die Kupplung ist festgestellt.
Und sobald die eigentlich starr ist, kann man beim Gehen ein bisschen Energie in dieses Gummiband speichern und im richtigen Moment wieder freigeben.
Je nachdem, wo es angebracht wird, kann es damit eine bestimmte Bewegung erleichtern.
Genau, kannst du das Bein nochmal nach vorne stellen?
Eveline Graf befestigt eine Serienschaltung von Kupplung und Gummiband am Hüftbeuger, also zwischen Hüfte und Oberschenkel. Sie stellt die Kupplung so kurz wie möglich ein und zieht sie fest. Das verändert das Gefühl beim Gehen, auch weil man noch gut zu Fuß ist.
Ja, jetzt kommt man sich auf jeden Fall ein bisschen gehbehindert vor, ne?
Genau, spüren Sie auch, wie das Bein nach vorne gezogen wird?
Ja.
Sie brauchen mehr Kraft, um das Gummiband zu spannen?
Ja.
Aber dann kommt es sehr einfach nach vorne.
Welchen Teil eines Schrittes genau die Hose erleichtert, kann ganz individuell auf die Bedürfnisse des Betroffenen angepasst werden.
Die Patienten, die spüren, dass es einen Effekt hat. Und wir konnten auch schon rein Videobilder zeigen, dass Personen auf einmal aufrechter gegangen sind, weil sie die Unterstützung hatten. Und das spüren die natürlich und finden das toll.
Manche Testpersonen verglichen die Laufleggings sogar mit einem E-Bike. Ohne eigene Kraft funktioniert es nicht, aber die Bewegung ist erleichtert. Die Unterstützung, das Bein nach vorne zu setzen, gibt Patienten mit schwachem Hüftbeuger, aber guter Gesäßmuskulatur Trittsicherheit zurück. Bei Menschen, die eine kompliziertere Behinderung haben, etwa einen Fallfuß, muss die Kupplung immer entsprechend der Gangphase angezogen und wieder entspannt werden. Dazu braucht man eine Vakuumpumpe samt sensorischer Steuerung, die immer weiß, welcher Teil der Bewegung gerade ansteht.
Dann kommt als nächstes die Weste.
Beides ist zusammen in einer Art Rucksack verpackt.
Möchten Sie denn die Kiste auch?
Oder? Auf jeden Fall.
Okay. Oh.
Der lässt sich definitiv nicht unter der Kleidung tragen und wiegt darüber hinaus immerhin 2 Kilogramm.
Also dazu muss man sagen, wir haben eigentlich uns über die Funktionalität, vor allem eben über diese Kupplung mit den Gummibändern Gedanken gemacht und nicht, wie wir ans Vakuum kommen.
Für den Sprung in den Alltag von Patienten zu Hause ist Zoosoft damit noch nicht reif. Dass es eine kleinere Lösung, die weniger wiegt, gibt, wissen die Forscher bereits. Aber sie muss noch in den Prototypen integriert werden.
Und es braucht noch Arbeit im Bereich der Praktikabilität. Es muss einfacher sein, anzuziehen. Das heißt, es braucht wirklich noch Forschung in verschiedenen Bereichen, die involviert waren, auch in der Entwicklung.
Forschung, die die Wissenschaftler gerne noch machen würden. Ihr Ziel ist es, den Prototypen zu einem frei verfügbaren Medizinprodukt weiterzuentwickeln. Dafür fehlt zurzeit allerdings das Geld. Die Mittel der EU, durch die das Projekt bisher finanziert wurde, sind ausgelaufen. Eine Anschlussfinanzierung ist noch nicht gesichert.
Stützende Leggings statt Rollator. Anneke Meyer hat nachgefragt, was aus dieser tollen Idee aus dem Jahr 2016 geworden ist. Das Berliner Raumfahrt-Startup-Unternehmen Part-Time Scientists hat Insolvenz angemeldet und ringt jetzt um die Umsetzung seiner geplanten Mondmission. Es sei nicht gelungen, rechtzeitig die notwendigen Investitionen einzuwerben, sagte ein Unternehmenssprecher heute. Die weiteren Meldungen vom Tag hat Michael Stang mitgebracht.
2018 hatte ein internationales Forschungsteam in einem Eisbohrkern einen Zusammenhang zwischen Bleiablagerungen und historischen Ereignissen in der Silberproduktion hergestellt. Bei der Metallverarbeitung wurden seit jeher Bleipartikel emittiert, die sich durch Niederschläge in Grönland und der Arktis ablagerten. Im Fachblatt PNAS stellt dieselbe Gruppe nun die Analyse von 13 Eisbohrkernen vor, die eine exakte Rekonstruktion der Metallverarbeitung von 500 vor Christus bis ins Jahr 2010 erlauben. Demnach dienen hohe Bleiablagerungen als Anzeiger für den Einzug neuer Technologien, wohingegen Rückgänge Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen, Seuchen oder Hungersnöte geben. Ab 1970, nach der Einführung der ersten Umweltschutzgesetze und der Einführung von bleifreiem Benzin, sank die Bleiverunreinigung um mehr als 80%.
Die kürzlich versteigerte Tutanchamun-Büste soll nun von Interpol ausfindig gemacht werden.
Am Donnerstag war im Londoner Auktionshaus Christie's eine seltene Büste des altägyptischen Pharaos Tutanchamun für 4,7 Millionen Pfund an einen anonymen Bieter versteigert worden. Die ägyptischen Behörden hatten versucht, die Auktion zu verhindern. Sie vermuten, dass die Büste in den 1970er Jahren illegal aus dem Land gebracht worden war. Das Auktionshaus hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Heute hat Ägypten die internationale Polizeiorganisation Interpol eingeschaltet, um den Verbleib der Steinbüste zu klären.
Weidetiere haben die Domestikation von Getreide beeinflusst.
Bislang war unklar, weshalb die Menschen in der Jungsteinzeit zunächst kleinsamige Pflanzen wie Quinoa, Amaranth, Buchweizen und Hirse sammelten. Diese Pflanzen verfügen über eine harte Schale, zudem sind große Mengen notwendig, um ausreichend Mehl für einen Laib Brot zu erhalten. Im Fachblatt Nature Plants stellt ein Max-Planck-Forschungsteam ein neues Modell vor. Demnach wuchsen die ertragarmen Pflanzen einst in dichten Wildbeständen, sodass sie leicht geerntet werden konnten. Der Grund? Die Pflanzen wurden von grasenden Herdentieren gefressen, die die Samen meist in der Nähe von Flüssen und Seen verteilten. Dort wuchsen die Pflanzen in großen Mengen. Nachdem die Menschen die Pflanzen selbst anbauten, übernahmen sie die Saatgutverteilung und veränderten die Pflanzen.
Silber-Nanodrähte können Zellen schädigen.
Einer Studie im Fachblatt PNAS zufolge können Silber-Nanodrähte von flexiblen, transparenten Displays, die als Elektroden eingesetzt werden, gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich bringen. Wie ein Forschungsteam vom CNRS schreibt, können Bruchstücke der Silberfasern von Touchscreens in Hautzellen eindringen und diese schädigen. Das haben Versuche mit den Zellen von Fischen, Mäusen und Menschen gezeigt. Nahezu 100% der Silber-Nanodrähte wurden binnen 24 Stunden von den Zellen aufgenommen. Die Studienautoren empfehlen, für flexible, transparente Displays künftig nur Silberelektroden zu verwenden, die 30 Nanometer dick und maximal 10 Mikrometer lang sind, um das Risiko potenzieller Schäden zu minimieren.
Coole Tanzbewegungen sind keine rein menschliche Eigenschaft.
Vor mehr als 10 Jahren hatte eine US-Amerikanerin auf YouTube erstmals Videos hochgeladen, die ihren zu Musik tanzenden Kakadu namens Snowball zeigt. Darauf ist der Vogel zu sehen, wie er beim Einsetzen von Musik verschiedene Tanzbewegungen ausführt. Neurowissenschaftler aus San Diego haben die rhythmischen Bewegungen nun analysiert und kommen im Fachblatt Current Biology zu dem Schluss, dass der Kakadu für Tiere außergewöhnliche Spontaneität beweist. Vögel sind demnach die einzigen Tiere, die ihre Bewegungen auf Musik abstimmen können.
Sternzeit, 9. Juli. Der Saturn und ein Erdtransit. Heute steht der Ringplanet Saturn der Sonne am Himmel gegenüber. In Opposition, wie die Astronomen sagen. Fast gegenüber wäre allerdings besser, denn von der Sonne aus betrachtet erscheinen Erde und Saturn heute nur in derselben Richtung, aber nicht auf einer geraden Linie. Der Oppositionstermin bezieht sich nämlich traditionell nur auf die ekliptikale Länge beider Himmelskörper. Die Ekliptik ist jene gedachte Linie am Himmel, auf der die Sonne von der Erde aus gesehen durch die Sternbilder des Tierkreises wandert, als Spiegelbild der realen Umlaufbewegung der Erde um die Sonne. Diese ekliptikale Länge, die vom Frühlingspunkt aus gezählt wird, dem Schnittpunkt von Himmelsäquator und Ekliptik, konnten schon die Priesterastronomen der frühen Hochkulturen recht gut im Voraus berechnen, sowohl für die Sonne als auch für die Planeten. Die Tatsache, dass die Planetenbahnen nicht genau mit der Ekliptikebene zusammenfallen, sondern leicht geneigt sind, blieb damals unbeachtet. Stünden Sonne, Erde und Saturn dagegen genau auf einer geraden Linie, dann müsste man vom Saturn aus die Erde als kleinen schwarzen Punkt vor der Sonnenscheibe entlangziehen sehen können. Das ist bei der diesjährigen Opposition des Planeten nicht der Fall. Im nächsten Februar überquert Saturn auf seiner Bahn um die Sonne die Ekliptik nach Süden. Und so ist diese Voraussetzung bei der nächsten Opposition am 20. Juli 2020 noch soeben erfüllt. Dann sähe ein Beobachter auf dem Saturn einen Durchgang von Erde und Mond vor der Sonne.
Ja, nur hinkommen müsste man da halt. Das war's für heute von Forschung aktuell. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.